Du Dirk?
Ja.
Wie heißt denn eigentlich unser Podcast?
Ist doch wurscht, wie der Podcast heißt.
Guten Morgen, Mr. Köhler. Sag ich mal guten Morgen. Weil sonst haben wir ja immer nur aufgenommen, wenn es bei dir schon spät war und ich morgens hatte. Und jetzt machen wir das hier, weil wir ja fleißige Buben sind, vorm Büro.
Das ist der Hammer. Das ist unfassbar, oder? Habe ich mir auch gedacht, das ist das erste Mal, dass du zu mir guten Morgen sagst. Und ich habe mich tatsächlich gefragt, ob ich morgens auch schon performen kann.
Ah ja, ich glaube schon. Ich kann performen. Ich habe sogar die Vokabel der Woche schon.
Die ist arabisch. Okay, für alle, die sehnsüchtig gewartet haben, ich weiß, wir kriegen ja da wirklich Post, also fiktive Post irgendwie, dass die Leute es kaum abwarten können. Aber hause raus, komm.
Arabisch.
Hause raus.
Taradin ist ein Kompromiss, bei dem jeder gewinnt, Dirk. Mhm. Der Fensterbauer gewinnt, der heute Morgen kommt, damit ich den reinlassen kann. Wir gewinnen, weil wir jetzt schön früh aufgestanden sind und unheimlich energiegeladen in den Tag starten können. Und du glaubst gar nicht, was du heute alles noch im Büro schaffen wirst, Carlos. Halt den schön vor dein Gesicht, weil sonst geht der mit dem Greenscreen weg, der Carlos.
Carlos findet's klasse, deine Vokabel der Woche.
Ja.
Er profitiert auch.
Von wem hast du den Carlos denn gekriegt und wie fühlst du dich denn überhaupt so früh morgens bei der Aufnahme?
Den habe ich von meiner Tochter gekriegt, auf dem, da sind lauter Fahrräder und hin und her drauf und der Carlos soll mir immer Sonne spenden und auf mich aufpassen und deswegen steht er da auch vor mir. Und jetzt hat Carlos auch gesagt, danke für die Vokabel der Woche.
Ist das Designs oder der Santana?
Nee, das ist so, Carlos steht für Spanien.
Spanien.
Carlos, ja. Da ist natürlich jetzt der spanische König, ist so ein bisschen verbannt.
Der Huren.
Aber gut, das haben wir mal dahingestellt. Sehen wir mal meiner Tochter nach, dass sie vielleicht Carlos mit Carlos eine Verbindung hat, aber nicht eine Assoziation zum spanischen König herstellt. Ja. Der in Madrid alles gevögelt hat, was bei drei auf den Bäumen war.
Ja, aber gut. Auch eine Leistung.
Also ich muss sagen, ich war die Woche unterwegs, Dienstag bis gestern Abend, habe im Hotel wieder schlecht geschlafen, das nervt mich ab. Ich muss mir irgendwie nochmal da ein anderes Hotel suchen.
Ich hatte ja auch überlegt, ob ich Insomnie als Vokabel nehme, Mensch, nicht, dass du das hast.
Ja.
Ist die Matratze nix oder ist es laut oder was?
Ja, das ist die Kombination aus Matratze und Klima und Geräuschkulisse. Was witzig war, wieder dieses Shining Hotel, also so riesengroß, das ich ja fast, also nur während Corona kenne. Mhm. Am ersten Abend war das auch so, wie ich es erwartet habe. Wir waren noch zwei Kollegen, da war noch ein anderer im Restaurant, das ist riesengroß. Ja, das Restaurant könnt ihr auch erweitern. Ich glaube, da können mal bestimmt 200 Leute sitzen.
Also wenn da zu dritt drin sitzen. Wenn dann die Bedienungen noch Zwillinge wären, da machst du die direkt in die Hose.
Ja, die sahen auch fast so aus. Aber das war dann okay, weißt du, da sitzt du da und denkst, okay, kannst in Ruhe quatschen und hin und her. Am nächsten Tag war ich dann allein, die anderen waren weg. Komm ich da, ich habe schon kaum einen Parkplatz gekriegt. Muss in die Tiefgarage fahren, komm ich rein, rappelvoll. Zwei Leute am Empfang, haben Leute empfangen, ich gucke ins Restaurant, weil ich hatte Hunger. Rappelputze voll. Alles voll. Und dann habe ich so gefragt, was ist denn hier los? Ja, wir haben heute hier eine Veranstaltung. Eine Kunstmesse, aber sie können sich gerne zusetzen.
Na, ich sag, okay.
Wenn ich was gelernt habe in den letzten zwei Jahren, ist, dass ich mich sicher nicht in diese Menschenmasse reinsetze.
Nicht irgendwo groß
dazusetzen. Das war Krabbelputzer voll, das heißt bestimmt in dem Teil, das war Restaurant, wo die Bar dabei ist, hinten dran noch weiter Restaurant. Zusätzlich zum Essenssaal ist das den Frühstückssaal, den die haben, also das Ding ist sowieso riesengroß. Ich tippe mal, da saßen 150 Leute.
Okay.
Also, aber sie bringen mir das Essen doch gerne aufs Zimmer auch. Ja, ja, haben sie mir das aufs Zimmer gebracht. Bin ich mal im Zimmer verschwunden. Nächsten Morgen, ich habe früh gefrühstückt, vor 6:30. Und 7 war es schon wieder ratzeputze voll. Da standen in diesem Versammlungsbereich.
Man könnte ja meinen, dass Künstler bis mittags schlafen, gell? Aber anscheinend
wieder 70 Leute
Vorurteil.
Zusammen in einer Riesentraube. Und es kamen noch mehr. Ich habe gedacht, als ob's, also das hat mich... Fand ich mutig. Klar, dass man, jetzt bin ich schon irgendwo im Thema drin, wollte eigentlich nicht über Corona reden. Klar ist man es überdrüssig, klar freut man sich, wenn man wieder kommt, aber wenn ich ehrlich bin, ich war in den Meetings maximal mit 5 Leuten zusammen. Okay, aber ich hätte wenn ich ehrlich bin, nach wie vor keine Lust, in so eine Versammlung zu gehen, wo dann, also wirklich 70, 80 Leute hin und her in wilden Trauben zusammen. Und meinst du, die haben Masken aufgehabt? Kein einziger.
Ein Kollege hat jetzt auch von Bekannten erzählt, die haben sich Konzertkarten gekauft. Und das Konzert, dachten sie, wäre von einer Soul-Sängerin, die Celeste heißt. Was sie nicht wussten ist, es gibt auch eine französische Metalband, die heißt Celeste. Und er hat auch gefragt, weil ich habe reingehört und das klingt auch ganz cool, das ist in Wiesbaden im Schlachthof. Und hat er gesagt, wenn ich will, kann ich ja Karten haben. Und habe ich gesagt, du, jetzt in einem geschlossenen Raum, bei einem Heavy-Metal-Konzert, wo die Leute normalerweise auch gern richtig rumhüpfen oder mal so ein bisschen Moshpit machen, das mag ich, glaube ich, noch nicht haben.
Ja. Darf ich nicht unterschätzen, wir haben ja, Corona geht weiter, wir werden ja auch immer wieder getroffen und es gibt Leute, die haben nichts, aber ich habe jetzt eine Familie, die sind jetzt durch und da hat es die Mutter und die Töchter, die haben auch alle jetzt auch in Omikron gelitten. Es gibt andere, die haben nichts, aber es ist nach wie vor, es ist ein Risiko auch zum einen und zum anderen ist es ja nicht schön, das zu kriegen. Ja, muss man sagen, deswegen bin ich da auch noch vorsichtig. Anyway, ich wollte heute nicht über Corona mit dir reden. Eigentlich wollte ich heute über drei Leute mit dir reden.
Ach, ich dachte über Streiks.
Nee. Kühnert, Schröder und Schwarzenegger. Und beim Schwarzenegger will ich, dass du mir hilfst.
Why?
Why? Genau, deswegen. Why? Können wir vielleicht so machen, vielleicht muss ich da noch einen Text.
You know, when I was a kid, when I was very little in Austria, I was a kid, yes. And my father, he was in the war, so he was not good with the Russians, yes. But there was a weightlifter guy. He was so strong. He was my idol. I had his poster. I had his poster on my
wall. Ja, lass uns mal, bevor du das machst, das kannst du nachher noch machen.
So, my dear Russian friends.
My dear Russian friends, genau da gehen wir heute durch. Ja. Das ist ein Stück rhetorisches Meisterwerk, glaube ich auch.
Naja.
Es ist einfach mal wichtig, das zu teilen. Aber bevor wir da hinkommen.
Es hat genug Hirnzellen, dass sich das Schwänzchen nicht ringelt, aber es ist eine richtige Aussage. Aber ob es jetzt ein Meisterwerk war.
Ja, ist ja immer, wie man sieht. Aber, und ich hatte ja eigentlich, ja, um das hier abzuschließen, kurz schmerzlos, ich erzähle
dir eine kleine Geschichte. Ja, was hattest du denn? Hattest du noch was vom Gerd, oder was?
Ja, Gerd. Naja. Ich habe ja eigentlich gedacht, Gerd, Cancel Culture, Ehrenbürgerwürde, haben sie ihm entzogen und hin und her. Und die tilgen ihn, die SPD tilgt ihn eigentlich auch. Er ist vorbei.
Bitte? Die hat er doch proaktiv selbst zurückgegeben, dachte ich.
Nee, die haben sie ihm genommen.
Echt? Ich dachte, sie wollten es ihm nehmen und er hat gesagt, ich lass mich nicht kündigen, ich kündige selbst.
Vielleicht hat er das dann so gemacht, sagt, oh, ich habe die Kündigung gekriegt. Edgebert, ich habe meine schon 5 Minuten vorher abgeschickt.
Ja, ich wollte eigentlich schon vor einem Jahr kein Ehrenbürger mehr sein, so.
Ja. Eigentlich habe ich gedacht, er hält mal die Fresse und zieht sich zurück, aber jetzt hat er wohl doch irgendwo eine Rede gehalten, hat sich geäußert und hat erzählt, so ein immensen Käse da wieder zusammengeschwurbelt. Eigentlich nach dem Mauerfall hat sich so viel verändert und jetzt der Krieg ist eine Folge des ganzen kompletten politischen Versagens und man müsste sich auch um die Sicherheit der Beteiligten kümmern. Hat da irgendeinen Käse geschwurbelt, wo ich sage, hat der noch eine Matscheibe. Nix wie, ey, Putin zieht dich zurück. Aber, und das wollte ich eigentlich mit dir besprechen.
Ich glaube, manchmal sind Leute drüber hin. Bevor wir das besprechen, fällt mir gerade noch auf, falls es keiner gemerkt hat. Ja, den Arnold haben sie ja, glaube ich, mitgekriegt. Aber dass ich auch den Gerd versucht habe nachzumachen. Mir fällt auf, ich hätte keine Ahnung, wie der Kühnert spricht. Aber weißt du was, das interessiert mich auch nicht.
Okay. Da reden wir gleich nochmal
weiter.
Aber was mit dem Gatsche ja wirklich doch zugute halten muss, dass er scheinbar kapiert hat, dass es ein bisschen gegen ihn läuft.
Ist das
so? Es läuft ein bisschen gegen ihn, ja. Und dann hat er ja in einem Anfall an Hybris und wie auch immer gesagt, wisst ihr was? Ich fahre jetzt nach Moskau und red mit meinem Kumpel Wladimir.
Genau.
Und das hat er ja auch gemacht. Es kam ja kein Sterbenswörtchen raus. Und ich glaube, ich weiß, wie das ablief. Ich würde das hier einfach so mal meinen. Ich mache jetzt keine Stimmen nach. Ich gebe dir jetzt einfach mal meinen Dialog, wie der lief.
Okay.
Okay. Ich glaube, der kam da an und hat wirklich gesagt, du, Wladimir, ich habe ein Riesenproblem. Ich habe ein Riesenproblem. Meine Partei nimmt alle Tassen mit meinem Konterfei aus dem Job. Ja, ich habe die Ehrenbürgerwürde verloren. Ich habe echt ein Riesenproblem. Und das, nachdem ich das alles für dich getan habe.
Mit Oberkörper frei rumreiten.
Genau. Mist. Kannst du nicht bitte mit dem Krieg aufhören? Dann hat der Wladimir gesagt, aber Gatsche, ich muss doch mein Volk verteidigen. Die NATO und die USA.
Also als allererstes hat er mal gesagt, niet.
Niet. Nee, er hat gesagt, nee, Gatsche, guck mal, NATO und USA, die haben die Ukraine zu Marionetten gemacht. Und die ganzen Nazis, die bedrohen mein Land. Die bedrohen mein Land. Und ich muss doch was tun. Ich kann doch da nicht zugucken, dass der Westen mich überrollt. Also, Gatsche, ja, stimmt. Also wenn du das so jetzt sagst, dann verstehe ich das schon. Gib mir mal ein Flasch Bier. Ja. Na klar, Gerd, ja.
Gib mir mal eine Flasche Bier.
Ja, wenn du das so sagst, verstehe ich das natürlich. Dann, apropos, wenn ich schon mal da bin, Wladimir, weißt du, ich gehe immer gerne in das Bolschoi-Theater. Ja. Hast du vielleicht mal ein paar Karten für mich?
Vielleicht wollte er mal auf die Scheherazade, aber die ist ja jetzt beschlagnahmt. Hast du schon gelesen?
Ja, nee.
Vor der Toskana kreuzt eine der größten Yachten der Welt, die heißt Scheherazade. Also, 700 Millionen. Und man glaubt jetzt.
Naja, das, ich habe es heute Morgen gesehen und dann habe ich gedacht, oh, diese Spekulation ist ja 500 Milliarden Dollar schwer, der Putin, und hat ja nicht eine super Yacht und eine super Villa und gehört dann die. Egal.
Die Yacht ist schon.
Naja. Aber ich glaube, der Gatsch hat dann gesagt, ach ja, klar, verstehe es hier, Prost, aber schau, wenn ich hier gerade bin, weißt du, mit meiner 15. Ehefrau, die war noch nie im Bolschoi-Theater und ich mag das, hast du vielleicht ein paar Karten für mich? Und da sagt der Wladimir, klar, Gerd, aber weißt du ja, wir sind kein korruptes Land, muss schon bezahlen. 18.500 Rubel kosten die, aber kann ich dir besorgen? Sicher, Mensch, der Rubel ist ja gerade nicht viel wert, Wladimir, danke, Prost. Prost, Nastrofje und Gatt. Und für dich, Umsatzwechselkurs ist 1:1. Ich bezahle dich ja gut. Tschüss. Nee, also irgendwie muss es ja, ich weiß ja auch nicht. Also der Schröder ist, sag ich mal, für mich gecancelt. Zumindest auch aus dem SPD-Shop. Und ich glaube auch hier aus unserem Podcast. Ist nicht mehr zu überbieten an Lächerlichkeit.
Kann ich jetzt gar nichts hinzufügen. Aber schöne Haaren hat er noch, ja. Aber mehr auch nicht. Mit seiner Naturwelle. Nein, der Bub ist halt einfach. Ach komm, also bitteschön. Als er damals war er da angeschickert oder was, als er der Angela noch erklären wollte nach der Wahl, dass sie ja wohl nie regieren wird. Ach, da war er doch schon, da war doch schon der erste Moment, wo ich dachte,
gut. Genau, stimmt. Als er da in der Elefantenrunde saß nach der Wahl, wo er immer noch gedacht hat, er wird Kanzler. Aber was ich ja vergessen habe.
Sie glauben doch nicht im Ernst, dass sie jemals dieses Land regieren werden. Ich bin hier mal der Kanzler, ja, ich mach das mal.
Was ich vergessen habe, ist zu sagen, der hat bestimmt zum Wladimir gesagt, Wladimir, jetzt habe ich der ganzen Welt erzählt, dass du ein lupenreiner Demokrat bist. Jetzt lässt er mich so hängen.
Ja.
Egal.
Gärtchen, tut mir leid.
Ich hab den Podcast geguckt. Die Zeit, alles gesagt mit Kevin Kühnert. 8 Stunden. Also geguckt, gehört. 8 Stunden. Das heißt, bin ja viel Auto gefahren.
Und jetzt lass mich raten. Ich bin Hellseher. Du sagst jetzt, Dominik, der Kevin Kühnert, der wird mal der Kanzler von Deutschland werden. Und da sage ich,
den Podcast, wenn du meinst, Dirk. Ich spoiler das jetzt. Er hat in dem Podcast klar gesagt, dass er nicht Bundeskanzler werden will.
What? Und wie hat er das begründet? Was will er stattdessen werden? Er ist doch ein Schatten.
Nein, er hat im Moment, der ist 32, er hat im Moment hier mit dem Generalsekretär den Job in seiner Partei, der ihm Spaß macht, wo er sich einbringen will.
Und also er will erstmal nicht Kanzler werden.
Nein, er hat es mal so abgelehnt. Ich würde wirklich den Podcast empfehlen. Und ich, der Köhnert ist es wert zuzuhören. Für die Berliner sowieso, glaube ich. Weil er auch sehr viel über Berlin erzählt. Ich glaube, 7 Stunden 56 oder wie lange der Podcast geht, ist, und da ist er ja im Output-Modus. Zeigt ja schon, also du weißt ja, wir haben es bei der Frau Baerbock gesehen und bei verschiedenen anderen, die wir uns angeguckt haben, so ein Heiko Maas, oder Rezo oder wer auch immer, Luise Neubauer und wer auch immer in diesem Podcast war auf diese Dauer. Da der so lange geht, kannst du natürlich da schwierig irgendwie versuchen, eine Rolle zu spielen. Oder wie bei der Baerbock magst du das sofort. Du musst natürlich schon und solltest bei dir sein und dich selbst sein. Und ich glaube, das ist der Köhnert auch. Und er ist auch so. Ja, es gibt ja immer noch diese NDR-Dokumentation über ihn, ja, wo der NDR ihn jahrelang begleitet hat. Ja, gibt es ja immer noch in der Mediathek, in der ARD-Mediathek. Diese empfehle ich immer noch, das anzugucken. Es ist auch ein Stück Zeitgeschichte. Aber jetzt im Podcast, glaube ich, kommt er auch nochmal rüber. Und er ist schon richtig gut. Man muss ja nicht mit seinen ganzen Positionen übereinstimmen, mit seinen Meinungen. Aber für was er steht und wie er das verargumentiert. Und das ist schon spannend. Es ist auch spannend, dass er sehr, sehr offen redet in seiner Sexualität. Er ist ja homosexuell. Und er erklärt auch,
wie... Herr Kühnert.
Ja.
Das wusste ich gar nicht.
Doch, der ist homosexuell und er sagt auch so, zu Corona-Zeiten und Krisen und generell als Homosexueller oder generell in seinem... Wie kommst du denn an Kontakte, ja? Wenn du viele, und das ist ja auch statistisch so, finden ja ihren Partner im Freundeskreis, auf der Arbeit, in wie auch immer, ja? Wenn du hier sexuell in so einer, ich sag mal, so... mit einer Orientierung, wo dazugehörst, wo die Verbreitung nicht so groß ist, musst du ja anders vorgehen.
Ja,
und deswegen hat er auch, nutzt er auch Tinder. Ja.
Ja.
Er nutzt Tinder. Und da erklärt er auch, dass er ist sein Bild drin und ist auch, er heißt auch Kevin. Und dann versuchen die Leute zu fragen und zu sagen, ob er denn wirklich der Kevin Kühnert wäre und ob er das beweisen könnte. Und er hat einen Weg gefunden, das zu beweisen.
Okay.
Hast du eine Ahnung wie? Also Tinder hat ja keine Authentifizierung, ja, also, aber, oder da dass die Identität approved ist. Weißt du, wie er das denen bewiesen hat, dass er wirklich, also demjenigen, mit dem er getindert und gechattet hat gerade, dass er wirklich der Kevin Kühnert ist?
Nee.
Was würdest du denn tun?
Er hat wahrscheinlich geschrieben, hör dir mal heute Abend die Nachrichten an, da werde ich im Bundestag...
Nein, unmittelbar jetzt im Chat hat er es geprobt. Jetzt im Chat hat er es geprobt.
Stell dir ein kettenrauchendes Arschloch vor, das...
Er raucht nicht mehr seit letztes Jahr April.
Na gut, sag's mir.
Auf Twitter hat er einen blauen Haken und ist verifiziert. Deshalb hat er gesagt, schau, du gehst jetzt auf Twitter... Und für die nächsten 3 Minuten werde ich hinter meinem Namen einen Punkt machen. Und den nehme ich dann wieder raus. Damit hat er, gehst du auf Twitter und guckst, also guck einen Punkt und der Punkt geht wieder weg. Und dann sagst du, oh, tatsächlich, ich chat mit Kevin Kühnert und Kevin Kühnert ist ein Match auf Tinder für mich. Yeah, geil. Er ist da sehr offen und ich glaube, auch der argumentiert gut und er hat viele Punkte, wo ich wirklich ihm auch folgen kann und ich finde ihn schon, wie gesagt, echt beeindruckend auch. Du hast jetzt so durchklingen lassen, dass du nicht ganz so beeindruckend findest.
Ach, hast du mir jemals in den Podcast-Aufnahmen, die wir in den letzten 2 Jahren gemacht haben, zugehört?
Ich höre dir immer zu.
Ich finde, der Kühnert ist für mich... Er interessiert mich nicht. Ich mag ihn nicht, ich finde ihn grundunsympathisch, was ich bisher mitgekriegt habe. Und das Schöne ist, ich habe ja keinen Drang oder ich habe ja keinen Zwang, mich mit ihm beschäftigen zu müssen. Und vor allem jetzt, wenn er nicht mal Kanzler werden will, muss ich mich ja erst recht nicht mit ihm beschäftigen. Und wenn er doch irgendwann mal aufwacht und sagt, ich will jetzt kandidieren, dann kann ich mir sein Programm anschauen. Aber für mich ist der Kühnert Punkt. Ich habe weder positiv noch negativ jetzt groß. Er interessiert mich nicht. Es gibt so viele interessante Menschen und die Kevin.
Ich habe dein Warum nicht verstanden. Weil wenn ich ihm zuhöre, Und er ist ja von seinem Auftreten...
Wenn der was erzählt, finde ich ihn schon in der Art und Weise, wie er spricht, finde ich ihn schon grundunsympathisch. Der hat ein Wesen an sich oder eine Art, der ich nicht, da kann ich nicht zuhören. Ich finde ihn grundunsympathisch. Das kann unfair sein, da bin ich voll bewusst, dass das unfair sein kann.
Du, das ist ja eine subjektive Einschätzung von dir oder Bewertung.
Das hat damals, als ich ihn beim Krömer schon gesehen habe, by the way, neue Staffel ist angelaufen, Gregor Gysi war da bei Shea Krömer. Und Gysi ist ja auch ein Arsch, aber ist ein wahnsinnig guter Rhetoriker. Also man kann ihm schön zuhören. Nee, schon seit der Kühnert beim Krömer war. Der hat eine Art an sich, die...
Nee. Das ist die Frage, ob man die mag oder nicht mag. Da gebe ich dir recht. Kommt, da schwingt immer eine gesunde Portion Arroganz mit. Da kann man auch sagen Selbstbewusstsein oder es ist einem egal. Das kann ich nachvollziehen, dass wie er redet, wie bestimmt er redet, dass das jetzt schwierig ist oder dass er es nicht einfach macht, dass ihn alle mögen. Er legt es auch nicht darauf an, wie verschiedene andere, dass er Everybody's Darling wirkt und versucht sich so zu geben, dass er so, ja, sympathisch, dingens, empathisch klingt. Er kommt rein über die Macht des Wortes und über sein Intellekt und über die Kraft der Argumente. Weißt du, wer macht das? In Gysi auch. Der Gysi hat vielleicht noch eine wesentlich bessere Wortwahl. Und ist per se da so ein bisschen
gewinnender. Aber der Gysi ist schon wieder so ein Arsch, dass es unterhaltsam ist, weißt du? Und der Kühnert ist mir einfach unsympathisch und ich brauche ihn nicht.
Naja. Aber ich empfehle trotzdem diesen Podcast, weil er auch viele Gedanken äußert, auch nochmal aus seiner Warte zu dem Krieg, der gerade herrscht, zu natürlich auch zu allen politischen Themen, zum Energiethema. Er ist ja sehr mit Bau und Wohnen beschäftigt. Da hat er auch viele Gedanken oder macht eine ganze Menge Äußerungen, die interessant sind. Als Berliner ist er als Hardcore-Berliner ist er ja tatsächlich, ja, seine Eltern, seine beiden Großeltern, alles aus Berlin, Berlin, Berlin. Da ist er auch Bundestagsabgeordneter. Ja, da steht dafür, brennt dafür, erzählt er sehr viel Berliner Themen auch, insbesondere über Flugfeld Schönefeld und so. Da sind viele interessante Aspekte und Gedanken drin. Mhm. Ja. Und man lernt auch eine ganze Menge noch so ein bisschen über Sozialdemokratie und verschiedene andere Dinge. Und deswegen glaube ich, dass das vom informativen Gehalt sehr wahrscheinlich eine der Sendungen ist, die oder der Podcast ist, die sich unterscheidet von Luise Neubauer oder Rezos, wo es doch mehr um die Person an sich ging.
Heißt
die
Luisa oder heißt sie Luise? Ich frage mich jedes Mal, wenn Luisa, du sagst, ich weiß es aber nicht.
Ah, Luisa. Ja. Aber ich bin da ja manchmal unpräzise. Auch mit meiner Aussprache, ob Luise oder Luisa.
Hat unpräzise aber auch gepasst.
Ich habe, by the way, exakt das gleiche Problem mit der Luisa Neubauer. Ich sehe die und denke, oh, guck mal, junges, hübsches, adrettes Mädchen, die fängt an zu reden und ich denke, boah, es fällt mir schwer, der zuzuhören und das zu mögen, wie sie redet. Kann ich bei ihr? Da habe ich das, vielleicht ähnlich wie bei dir beim Kühner.
Die Luisa ist dein Kevin.
Ich kann die sagt viele Dinge, die kann ich nachvollziehen. Die sind auch gut und ihr Engagement und was sie alles tut in allen Ehren wirklich. Also sie ist ja wirklich eine Figur geworden und treibt das FFF hier in Deutschland, die sich jetzt ja dazu bekannt haben, auch No War mit zu integrieren. Und das muss ich echt sagen, in allen Ehren. Und sie ist da auch wirklich breit aufgestellt. Sie hat auch ein sehr, sehr gutes Wissen und kann da auch wirklich auf Augenhöhe mit Politikern sowieso argumentieren. Es ist wirklich alles beeindruckend für ihr Alter. Aber ich mag ihre Stimme und wie sie spricht nicht. Und wenn ich sie sehe und höre sie sprechen, da denke ich immer, ist die schlecht synchronisiert. Nein, die ist ja ein hübsches Mädchen auch, ja. Das ist aber bei mir so, ich höre die Stimme und dann ist bei mir, boah, da muss ich mich echt sagen, okay, es geht um Inhalt, nicht um, wie auch immer.
Das ist so. Aber bei schlecht synchronisiert war das jetzt die Überleitung zum dritten in der Runde.
Ich sehe schon.
Na, pass auf, bevor wir da hinkommen, ich werde es nie verstehen, was ich immer noch wahnsinnig beeindruckend finde, über Jahrzehnte hinweg. Arnold Schwarzenegger und Sylvester Stallone haben den gleichen Synchronsprecher. Das ist der gleiche Synchronsprecher. Und selbst wenn du Expendables guckst, wo ja beide mitspielen oder Filme, wo sie beide drin sind, ist es der gleiche Synchronsprecher und es fällt einem nicht auf, weil es brillant ist. Und dann gab es aber doch vor Jahren den Film, wie hieß der denn, irgendwas mit Escape Plan oder sowas, wo er und der Sylvester Stallone im Knast sind und ausbrechen wollen. Und da hat wer auch immer, hat sich entschlossen und hat gesagt, lass uns doch den Schwarzenegger mal mit einem von einem jungen Österreicher synchronisieren. Da hat der Sly seine altbekannte Stimme bekommen und der Arnold hat auf einmal einen jungen Mann mit österreichischem Akzent gehabt, der ihn synchronisiert. Das war unerträglich. Ich musste sofort umschalten auf Englisch. Gut, da brauchst halt Untertitel, weil wenn der Sly redet, ist schwierig. Beim Arnold ist ganz gut. Because it's easy to understand what the Austrian guy says, but the Sly nicht. So, Intro fertig.
Ich würde gern hier diesen Tweet, eigentlich war es ja kein ein Video,
das
würde ich hier gern durchgehen. Okay. Jetzt habe ich es hier vor mir und du hast es nicht.
Ich brauche es auch nicht, weil ich habe es gesehen und ich habe mir es ja gemerkt.
Ja, weil ich würde das gern hier nochmal so einfach durchgehen und durchdiskutieren und teilen. Well, I have a message for my Russian friends.
Yes.
Ich habe eine Nachricht. Eine Nachricht für meine russischen Freunde.
Wir können das anders machen, wenn du willst. Wenn du willst, schick mir das doch gerade nochmal als iMessage, dann kann ich das immer in seinem Akzent vorlesen, immer einen Satz und du kannst deinen Senf dazugeben.
Jetzt gucken wir mal, ob das hier alles so schön funktioniert.
Funktioniert, ja.
Ja, wir sind ja hier, also für alle, die es nicht wissen, wir sind ja hier in der Apple-Welt.
Technisch versiert.
Ja, wir sind in der Apple-Welt. So. Und wir hatten ja lang rum mit Cloud, Schnickschnack, externen Sachen und anderen Dingen rum. Aber wir leben und teilen alles in der Apple-Welt. Und über die iCloud und Apple-Welt ist das...
Hast du mir das auf die falsche geschickt.
Auf die falsche? Ich habe das auf die falsche geschickt. Wo soll ich es denn hinschicken?
Ja, auf die andere Nummer, auf die ich dir jetzt schreibe.
Ach, die andere Nummer.
Das ist unser hier FaceTime-Bild weg da.
So, hier. Ja, dann schicken wir mal eine andere Nummer.
Dodehi.
Ich mach das jetzt mal so. Okay, dann schicke ich dir das mal auf die andere Nummer. Aber wir leben in der Apple-Welt. Ist das jetzt hier? Okay.
Ah, guck mal hier. Ah, das ist jetzt. Ah, gut. Okay, also soll ich immer einen Satz vorlesen oder was? Wie machen wir das jetzt?
Ja, wir machen einen Satz und wir haben ja noch immer wirklich Zuhörer, muss man ja sagen, und ZuhörerInnen, die des Englischen nicht so mächtig sind. Ja?
Okay, pass auf. Also, ich lese das jetzt vor, ja. I have a message for my Russian friends. The strength at the heart of the Russian people have always inspired me.
Ja. Also, das ist eigentlich schon ein guter Anfang, weil als erstes ist, pass auf, ey. Und das ist ja auch wie der Putin, glaube ich, ist. Der Starke der Russen und die Starke ihres Herzens haben mich immer inspiriert. Ja, also erstmal Honig um Maul schmeißen und die abholen, und zwar wie die denken. Die denken nämlich wirklich aus dem Herzen, und Starke ist für die Russen wirklich wichtig, auch für den Putin. Deswegen wird er auch nicht aufhören. Das ist ja das Fatale.
Ja.
Ja. Das ist ja das Schlimme.
That is why I hope that you will let me tell you the truth about the war in Ukraine.
Ja, und als nächstes sagt er, pass mal auf, ich schätze euch super gern, ich schätze euch, deswegen bitte hoffe ich, dass ihr mir zuhört, weil ich erzähle euch jetzt die Wahrheit. Das ist eigentlich ein guter Kniff, so anzufangen. Könnt alle mal drüber nachdenken. Hat er gut gemacht, ja.
In Ukraine, there are things going on in the world that have been kept from you, terrible things that you should know about. But before I tell you about the harsh realities, let me tell you about the Russian who became my hero.
Auch wieder ein sehr guter Kniff, wenn er dann sagt hier, schau, in der Ukraine gehen Dinge vor, die in der Welt, die wurden zurückgehalten von euch und ihr solltet die wissen. Der fängt nicht an mit einer Beschuldigung. Hier, der Putin hat belügt euch. Sondern er sagt, hey, da passieren Dinge, die sind zurückgehalten. Ohne jemand eine Beschuldigung auszusprechen. Und du solltest es wissen. Und was macht er hier? Weil dann kommt der Cliffhanger. Weil jetzt kommt er jetzt erstmal ja die Nummer, dass er sagt, hey, ich erzähle euch ein bisschen was über meine Erfahrung mit Russland, weil jetzt holt er sie erstmal richtig ab.
Genau, er erzählt jetzt erstmal von seinem Held, ja. Und er sagte, in 1961, when I was 14 years old, I had the chance to attend the World Weightlifting Championships in Vienna. Yuri Petrovich Vlasov won the World Championship title, becoming the first human being to lift 200 kilograms over his head.
Ja, also in 61 war er tatsächlich da in Wien bei, und da war er noch ziemlich dünn, glaube ich, auch mit 14, da hat er gerade angefangen. Anyway, da war er bei den Gewichtheber-Weltmeisterschaften. Und der Herr Vlasov, der Yuri Petrovich Vlasov, wurde Weltmeister und war der Erste, der 200 Kilogramm gehoben hat. Und zwar, ich glaube, überm Kopf gesnatcht oder wie auch immer, nicht gerissen oder, ja, also... Okay.
Somehow a friend of mine got me backstage. All of a sudden, a 14-year-old boy was standing in front of the strongest man in the world. I couldn't believe it. He reached out to shake my hand. I still had a boy's hand. He had his powerful man's hand that swallowed mine, but he was kind and he smiled at me.
Ja. Und irgendwie hat er es geschafft, backstage zu kommen. Also es gab es 1961 auch schon. Mit oder ohne Backstage-Pass, auf jeden Fall hat es der 14-jährige Arnold geschafft, hinter die Bühne zu kommen, mit Hilfe von einem Freund, und konnte dann diesem Riesen, aus seiner Sicht stärksten Mann der Welt, die Hand schütteln, die riesengroß war und stark, aber er war total freundlich und hat ihm zugelacht.
I never forgot that day I went home and put this photo above my bed. It inspired me when I started lifting weights, but it angered my father. He didn't like Russians because of his experience in the Second World War when he was injured in Leningrad. The Nazi army that he was part of did vicious harm to the great city and to its brave people. My father told me to take Petrovich's picture down and to find a German or Austrian hero. But I did not take the photograph down because it didn't matter to me what flag he carried.
Auch wieder ein Wahnsinnskniff, ja. Er sagt, pass auf, mein Held der Jugend war der Herr Vlasov. Und ich habe ein Foto von diesem Händeschütteln und hab's über mein Bett gehängt. Und der hat mich auch inspiriert, als ich angefangen habe, auch Gewichte zu stemmen. Aber sein Vater hat's überhaupt nicht gepasst. Weil der war im Zweiten Weltkrieg und der hat die Russen nicht leiden können, ja, und weil er auch in Leningrad verletzt wurde verwundet wurde, sagt man ja. Und er wollte unbedingt, dass der kleine Arnold doch einen deutschen oder einen österreichischen Helden für sich findet, aber nein, Arnold war standhaft. Sein Held der Jugend, der ihn inspiriert hat, war der Herr Vlasov. Und deswegen hat er auch das Bild über dem Bett gelassen, weil für ihn war es egal, welche Flagge hinter so einem Menschen steht, da ging es um den Menschen. Das ganze Thema ist auch eigentlich schon brillant, wie er sich mit den Russen verbindet, sagt, hey, euer russischer Gewichtsheber, ja, hat mich inspiriert und deswegen bin ich das, was ich bin. Und mein Vater wollte nicht das, aber mir ist doch wurscht, wo der herkommt. Er neutralisiert, es geht um den Mensch. Also hier stellt er die Menschen in den Vordergrund, ja, auch gegenüber den Russen, sagt unabhängig, ob das Deutsche, Österreicher, Ukrainer, Russe, es geht um den Mensch. Das ist ja das, was er hier transportiert.
Ja. Years later, I was in Moscow to film Red Heat, the first American movie allowed to film in Red Square. Yuri and I spent the whole day together. He was so thoughtful, so kind, so smart and very giving. He gave me a blue coffee cup that I still use every morning.
Also Jahre später hat er den berühmten Film gedreht, Red Heat. Wie er ihn kennt, weiß, da hat der Arnold einen russischen Polizeioffizier gespielt, der in den USA, glaube ich, einen Mord aufklären musste. Und er hat, wen hat er gespielt? Natürlich den Arnold Schwarzenegger der 80er, ja, die One-Man-Action-Show. Aber es war der erste Film, der auch am Roten Platz da gedreht werden durfte. Und Juri war natürlich auch wieder dabei und das war total klasse mit ihm. Und er hat eben, und das finde ich auch, sowas finde ich auch cool, ja, so Details, um das glaubwürdig auch zu machen, er hat ihm eine blaue Kaffeetasse gegeben, die er immer noch benutzt, jeden Morgen.
So ist das. Ja. The reason I'm telling you all of this is that ever since I was 14 years old, I had nothing but affection and respect for the people of Russia. The strength and the heart of the Russian people have always inspired me. That is why I hope that you will let me tell you the truth about the war in Ukraine. No one likes to hear something critical of their government. I understand that. Gerade ist mein Akzent nicht mehr so gut, aber gut. But as a long-time friend of the Russian people, I hope that you will hear what I have to say.
Jetzt wiederholt er ja nochmal detailliert, was er am Anfang gesagt hat, ja? Ja, wiederholt er ja nochmal und bringt seine Glaubwürdigkeit auch nochmal rüber. Pass mal auf, warum erzähle ich dir das? Erstens mal, seitdem ich 14 bin, habe ich nichts als Bewunderung, Respekt für die People, für das russische Volk. Und er hat ja gerade erklärt, warum. Die Glaubwürdigkeit hat er geschaffen, dass die ihm glauben.
Herz und ihre
Stärke. Und er überholt wieder, die Stärke und das Herz, der, ja, haben mich immer inspiriert. Und jetzt sagt er auch nochmal das, was er am Anfang gesagt hat. Und das ist der Grund, warum ich hoffe, dass ihr mir zuhört. Weil ich bewundere euch mein ganzes Leben. Jetzt hört ihr mir zu. Und er nimmt immer so was ja auch ein Wahnsinnstrick ist in der Rhetorik, ja, was auch viele Unternehmensführer machen, er nimmt jetzt ja schon diese Bedenken weg. Ja, und ich weiß, keiner will was Schlechtes über seine eigene Regierung hören. Ja, aber ich als langjähriger Freund des russischen Volkes will euch was sagen und ich hoffe, ihr hört mir zu. Also das ist ja eigentlich dieses ganze Thema nur gebaut, um alles, was er bisher geschrieben hat, ist nur, um die abzuholen, damit sie ihm zuhören und sich Glaubwürdigkeit zu verschaffen.
Ja, jetzt macht er ja noch das Nächste. Auch ein guter Kniff. I spoke to the American people this way last year on January 6, when a wild crowd was storming the US Capitol trying to overthrow our government. There are moments that are so wrong that we have to speak up.
Genau, jetzt sagt er nochmal, schau, in Amerika ist es die gleiche Sülze. Da haben Leute probiert, das Kapitol zu stürmen. Und es ist auch ein Moment, wo man aufstehen muss und muss die Wahrheit sprechen. Ja, jetzt sagt er, ihr seid nicht allein. Oder ja, er baut da auch nochmal eine Brücke zur USA. Musst du aber weitermachen.
Ja, yeah. I know that your government has told you this is a war to denazify Ukraine. This is not true. Denazify Ukraine? It is a country with a Jewish president. A Jewish president, I might add, whose grandfather's three brothers were all murdered by the Nazis. Ukraine did not start this war. Neither did nationalists or Nazis. Those in power in the Kremlin started this war. This is not the Russian people's war.
Ich mach dir wieder den Trick, ja, zu sagen, ey, schaut mal, das ist auch ein großer Fehler von Putin gewesen, zu sagen, wir müssen die Ukraine denazifizieren, ja, und gerade der Präsident ist Jude und ja, und dessen Großvater und Brüder wurden alle bei Nazis umgebracht. Das ist ja auch ein Fakt und ich glaube, den bringt er da auch richtig und gut. Und erstmal zu sagen, hey, dieses Argument, wir müssen die Ukraine entnazifizieren, ist ja totaler Käse. Und dann sagt er nochmal, ja, dass der Kreml den Krieg gestartet hat und nicht das russische Volk. Also er nimmt die ja auch wieder raus aus der Beschuldigung und sagt, schaut mal, ja, also schiebt er da in diese Richtung des Putins.
Let me tell you what you should know. 141 nations at the United Nations voted that Russia was the aggressor and called for it to remove its troops immediately. Only 4 countries in the entire world voted with Russia. That is a fact. The world has turned against Russia because of its action in Ukraine.
Bringt auch wieder Fakten, sagt, hey, pass mal auf, das ist nicht nur meine Stimme, sondern 141 Länder haben dafür gestimmt und da haben gesagt, Russland ist der Aggressor und er soll seine Truppen stoppen. Ja? Und nur 4 Komischerweise, ja. Mhm. Belarus, Nordkorea und keine Ahnung, wer der vierte war, irgend so ein afrikanisches Dingensland war das ja, haben da mit Russland gestimmt. Und das sind Fakten, ja.
Whole city blocks have been flattened by Russian artillery and bombs, including a children's hospital and a maternity hospital. 3 million Ukrainian refugees, mainly women, children and the elderly, have already fled the country and many more now seek to get out. It is a humanitarian crisis. Russia, because of its brutality, is now isolated from the society of nations. Ja.
Hier macht er nochmal ganz klar, schau, die Russen, also der Kreml hat den Krieg angefangen, die bomben die Ukraine kaputt. Ja, die nehmen keine Rücksicht auf Zivilpersonen, Krankenhäuser, wie auch immer. Millionen Ukrainer flüchten hauptsächlich, und das ist auch immer, das kommt ja immer gut, Frauen und Kinder und die Alten, also die man eigentlich beschützen müsste, die fliehen. Und das ist eine menschliche, ja, humanitäre Krise. Ja, und Russland ist, ja, wegen dieser Brutalität. Und jetzt macht er ja Russland. Ja, also der Kreml ist schuld, russisches Volk hier, das ist nicht euer Krieg. Ja, aber Russland ist brutal und deswegen wird Russland isoliert aus der Weltengemeinschaft.
Ja. The Russian government has lied not only to its citizens, but also to its soldiers. Some of the soldiers were told they were going to fight the Nazis. Some were told that the Ukrainian people would greet them like heroes. Some were told that they were simply going on exercises. They didn't even know that they were going into war. And some were told that they were to protect the ethnic Russians in Ukraine. None of this was true. Russian soldiers have faced fierce resistance from the Ukrainians who want to protect their families. Geil, ich krieg's jetzt nicht mehr hin. Übrigens, alle verzeiht mir, es wird jetzt schwach langsam. Aber gut.
Ja. Zeit ja, lang. Aber jetzt, nachdem er das alles aufgebaut hat, jetzt wird er ja ganz konkret. Die russische Regierung, die lügt euch an. Die lügt auch die Soldaten an, ja. Er hat gesagt, ihr kämpft gegen Nazis, ja. Und ihr werdet da als Heroes oder als Helden und Befreier empfangen und hin und her. Oder vielen Soldaten hat man auch erzählt, deswegen hat er auch die Volksarmee, hat er ja geschickt. Er hat ja die komplette Nationalgarde hat er ja auch primär geschickt, ja. Also nicht die richtigen Soldaten. Ja, weil er gedacht hat, das ist auch gar nicht notwendig. Und denen hat man gesagt, pass mal auf, ihr geht hier nur auf eine Übung. Und er hat die da komplett belogen. Und jetzt haut er natürlich das raus. Und jetzt kommt die Wahrheit auf den Tisch. Und ja.
When I see babies being pulled out of ruins, I feel like I'm watching a documentary about the horrors of the Second World War, not the news of today. When my father arrived in Leningrad, he was all pumped up to the lies of his government. When he left Leningrad, he was broken physically and mentally. He spent the rest of his life in pain, pain from a broken back, pain from the shrapnel that always reminded him of those terrible years, and pain from the guilt that he felt.
Ja. Jetzt bringt er sein Erschrecken raus, und das ist ja auch so ein Kniff. Ja, warum diese Tweet meines Erachtens auch wirklich wirksam ist. Es ist wie bei einer guten Rede. Er macht es persönlich am Anfang auf sich und jetzt bezieht er das auf seinen Vater. Verleiht dem Glaubwürdigkeit und sagt, wie schlimm der Krieg ist. Ja, ja. Was sein Vater in Leningrad erlebt hat und dass er sein ganzes Leben darunter leidet. Und das ist alles ja sehr persönlich und glaubhaft und deswegen ist es, glaube ich, auch so stark. Und by the way, für alle, die es nicht mitgekriegt haben, dieser Tweet und dass Schwarzenegger hier diesen Step Up gemacht hat, da hat er ja international auch wieder Anerkennung dafür gekriegt. Ja? Also das Ding ist ja wirklich verbreitet. Und das, weil er das wirklich auch gut macht. Mhm. Aber wir sind bald durch, glaube ich.
Ja, ich mache jetzt aber mal normal weiter. Ja? Russian soldiers already know much of this truth. You've seen it with your own eyes. I don't want you to be broken like my father. This is not a war to defend Russia like your grandfather's and your great-grandfather's fought. This is an illegal war. Your lives, your limbs, and your futures are being sacrificed for a senseless war condemned by the entire world. Remember that 11 million Russians have family connections to Ukraine. With every bullet that you shoot a brother or a sister. Every bomb and every shell that falls is falling not on an enemy, but on a school or a hospital or a home.
Das finde ich auch wieder echt stark, ja, also in der Form. Nochmal zu sagen, hey, pass auf, ihr russischen Soldaten, ihr seht ja und kennt ja die Wahrheit. Heißt ja auch, viele sind ja russische Soldaten oder der Bevölkerung kennen ja Soldaten, diesen Link herzustellen nochmal. Und ihr habt es mit euren eigenen Augen gesehen. Und ich will nicht, dass euch das passiert, was meinem Vater passiert ist, ja. Und das ist nicht in der Form ein Krieg, um Russland zu verteidigen, ja.
Nee.
Wie es eure Großväter und Urgroßväter getan haben, ja. Das ist ein illegaler Krieg. Und eure Leben, eure Limbs, das ist ja, natürlich auch
warte hart, mal, ja. Klingelt's, wir müssen gleich weitermachen.
Ah.
So, weiter geht's. Ich finde den Schnittpunkt.
Your lives, your limbs, das finde ich schon mal echt nochmal gut. Und eure Zukunft wird geopfert für einen sinnlosen Krieg, ja, der, by the way, von der ganzen Welt verurteilt wird.
Ja, und die Bomben und die Geschützhülsen, die fallen nicht auf Gegner, sondern die fallen auf Schulen, genau. Krankenhäuser und...
Und by the way, ihr schießt auf eure Brüder und Schwestern, weil 11 Millionen Russen haben Family oder familiäre Connections nach Ukraine. Und jetzt macht es auch wirklich persönlich auf jeden und für jeden. Und ja.
I don't think the Russian people are aware that such things are happening. So I urge the Russian people and the Russian soldiers in Ukraine to understand the propaganda and the disinformation that you are being told. I ask you to help me spread the truth so that your fellow Russians will know the human catastrophe that is happening in Ukraine. To President Putin, I say, you started this war, you're leading this war, you can stop this war now.
Ja. Und jetzt kommt er zum Action-Part. Ist ja immer bei guten Reden von guten Liedern. Jetzt kommt ja, hey, und jetzt sagt er, schau, redet miteinander darüber. Ja? Setzt euch damit an. Teilt die Wahrheit mit allen Russen, ja, und dass diese menschliche Katastrophe, die da in der Ukraine passiert, beendet wird. Und Putin spricht ja auch direkt an, du hast damit angefangen, ja, du führst den, weil du kannst ihn stoppen.
Ja. Und jetzt kommt der Schluss, gleich habt ihr es geschafft. And to the Russians who have been protesting on the streets against the invasion of Ukraine. The world has seen your bravery. We know that you have suffered the consequences of your courage. You have been arrested, you have been jailed, and you've been beaten. You are my new heroes. You have the strength of Yuri Petrovich Vlasov. You have the heart, true heart of Russia.
Das ist natürlich auch bombenstark, ja. Also das Ende so einzubauen, zu sagen, hey, pass mal auf, ihr alle, die Wahrheit kennt und ihr protestiert, ja, ihr seid jetzt meine wahren Helden für euren Mut, ja, und auch alles, für was wie ihr jetzt leidet, ja, mit Gefängnis und ihr werdet geschlagen, ja, und eigentlich habt ihr die Stärke meines Idols, Yuri Petrovich Vlasov, ja, meinem Gewichtheber, und ihr seid das wahre Herz von Russland. Also auch die nochmal mit zu mobilisieren. Ich finde die Rede super stark, und für alle, die es im Detail gar nicht so wissen, der Kreml hat einen Twitter-Account. Und der Twitter-Account vom Kreml folgt 22 Leuten.
Ah, und die folgen.
Und einer davon ist, und war der Arnold Schwarzenegger. Das heißt, das, was er sagt mit der Glaubwürdigkeit und wie er steht, und dass er das russische Volk so liebt und was er dafür, also ist auch umgekehrt gewesen. Wir müssten mal checken, ob es immer noch so ist. Und er war einer von 22 Followern, nee, ja, Followern. Gefollowten. Von einer von 22 Accounts, denen der Gremel gefolgt ist auf Twitter. Also da sieht man einfach mal schon, das ist jetzt nicht irgendwie, da kommt so ein abgehalfterter Schauspieler oder ein Held in irgendeiner Form, der denkt, ich muss hier was tun. Das Ding ist schon Power.
Wir haben ja über den 6. Januar gesprochen, die war ja auch schon brillant. Natürlich Pathos ohne Ende drin, aber das brauchst du, um die Leute zu erreichen.
Ich glaube auch, deswegen war der auch oft und ist es ja immer noch im Filme machen und erzählen, weil er, glaube ich, wirklich da ein richtig gutes Gefühl dafür hat, wie man eine Story erzählen muss. Und hier, ich meine, er hat sich auch politisch engagiert. Ja, die meisten haben es schon vergessen, wie lange er Gouverneur war von Kalifornien, ja, dem größten Staat in USA. Ich glaube schon, dass der diesen wahren Purpose und diese Absichten hat. Also für mich hat er wirklich eine hohe Glaubwürdigkeit. Und ich finde es auch wirklich gut. Und dieser Tweet ist wirklich, oder dieses Video ist wirklich echt stark. Ich hoffe, dass wirklich in Russland schnell die Wahrheit die Runde macht und auch das Volk, weil es gibt die Chinesen und das russische Volk, die, glaube ich, da einen immensen Einfluss haben können, weil das ist die Chance, um das zu beenden. Und deswegen finde ich das auch noch in der Form, dass er ans russische Volk geht, auch wirklich so wirkungsvoll, weil ja, mit dem Putin zu reden, ja, du kannst ja auch im Ochsen einen Zorn petzen. Deswegen die Idee vom Schröder, die war so dusselig dumm. Deswegen ist das der richtige Weg. Die Story ist gut.
Mal gespannt. Ich glaube, mich würde mal interessieren, ob wir das jemals rauskriegen, ob und wie das Video Verbreitung gefunden hat.
Ja.
Das würde mich echt mal interessieren. Weißt du, wie viele Endgeräte das in Russland überhaupt erreicht?
Ich glaube schon. Also ich meine, die haben jetzt Facebook, Instagram, wie auch immer, ist ja alles tot. Ich glaube, Twitter läuft noch.
Meta ist ja auch ein
radikales. Es ist alles platt. Und Twitter braucht, glaube ich, auch die Regierung, um die Menschen zu erreichen, weil das sieht man ja hier, wenn man sich mal das ausguckt, Twitter ist ja ein Phänomen mit den Blasen, wie das funktioniert mit Retweets und als ich das letzte Mal geguckt habe, gab es da 1,3 Millionen Likes für dieses Video. Wir müssen nochmal gucken, wie es im Moment ist. Ich hoffe, dass es was bewirkt, weil ich glaube, das ist ein Weg, der funktionieren kann, der besser funktioniert, wie mit dem Lavrov, Putin oder wem auch immer zu reden. Weil die können nicht mehr, also der Putin kann ja nicht mehr raus aus dieser Nummer.
Ja.
Da macht er sich überall zum Affen. Ja. Und das will er nicht, ja. Und er ist ja da sowieso, wie es die Merkel gesagt hat, lebt in seiner eigenen Welt. Okay, nee, das war mir wichtig, das wollte ich mit dir teilen.
Ja, ich mag den Arnold ja auch. Und das mal so auseinanderzunehmen, weil die meisten, und deswegen fand ich das gut, dass du das gebracht hast, die meisten denken, ach guck mal, jetzt macht da hier, der Schauspieler meint, er könnte jetzt irgendwas von sich sülzen und meint damit die Welt zu retten. Aber ganz witzigerweise oder coolerweise, was du eben auch nochmal sagtest, es hat so viel mehr Impact und so viel mehr Hirn als das, was unser vermeintlich großer Ex-Kanzler getan hat.
Ja, ich glaube, dass Arnold Schwarzenegger vielleicht einfach so in der B-Movie-Action-Ecke Terminator I will be back ist, aber er ist, glaube ich, wirklich auch eine seriöse Persönlichkeit. Dass er seine, jetzt lassen wir mal und außen
vor. Er ist auch ein Beispiel dafür, dass es auch vernünftige Republikaner gibt, zum Beispiel. Er ist ja Republican, aber er ist ein vernünftiger.
Ja.
Naja.
Dafür hat der Trump, by the way, der Trump hat jetzt die Hillary Clinton verklagt. Ich weiß nicht, ob du das gelesen hast.
Noch nicht.
Ich habe mich
auch schon so
gesehen,
wieder Nachrichten vom Trump zu hören.
Ja, weil sie hätte ihn dann damals nach der Wahlniederlage und so weiter, wäre sie ein Redelsführer mit anderen Demokraten gewesen, ihn hier in diese Russland-Affäre und den Betrug unschuldigerweise hineinzuzahlen und zu beschuldigen. Und deswegen verklagt er sie jetzt wegen diesen Falschbehauptungen. Und wo ich mir, der Typ, der sehr wahrscheinlich 50 Mal in 3 Minuten Crooked Hillary in Mikrofon gerufen hat und war wirklich unter der Gürtellinie beleidigend, ja, fängt jetzt so ein Ding an, wo ich mir sage, will der wie vor 8 Jahren, weil er die Hillary platt machen will, irgendwie Stimmen gewinnen? Ist doch egal.
Ach komm, bei dem ist doch jedes Wort zu viel mittlerweile.
Lass uns noch mal ganz kurz, darf ich dich das fragen machen hier, damit es nicht zu kurz kommt.
Was sagst du?
Darf ich dich das fragen, ganz kurz, zack.
Ja, muss ich
jetzt
holen. Sag,
ne, du bist nicht, jetzt guckt der Herr Petermann, jetzt muss er arbeiten und ist nicht vorbereitet hier.
Und dann nehmen wir jetzt hier die Karte über dich. So, wir machen jetzt nämlich 90 Fragen, die verbinden.
90? Ich hab ja stimmt, wollten wir ja. Letzte Woche haben wir ja gemacht Zukunft oder sowas. Jetzt kommt noch. Lass uns mal wieder gucken, dass wir uns wieder binden. Ist immer wichtig. Man muss ja immer wieder die Gemeinsamkeiten rausfinden. Welches
Verhalten anderer Menschen macht dich wütend und warum?
Ich glaube,
Narzissmus macht mich wütend. Wenn Menschen vor lauter Narzissmus so egozentrisch werden, wie jetzt ein großes, prominentes Beispiel im Kreml, sowas macht mich wütend.
Was genau beim Narzissmus ist das, was dich da wütend macht?
Mich macht auch wütend, dass unsere Audioleitung gerade wieder so im Arsch ist, dass ich dich nur höre wie ein Kaminfeuer. Wenn Leute aufgrund ihrer Selbstverliebtheit die Belange aller anderen Menschen ignorieren oder mit Füßen treten, das macht mich wütend.
Bei mir ist das auch nicht in den Top 3, glaube ich. Top 1 ist tatsächlich Lügen. Also was mich wirklich, das mag ich wieder, was ich durchgängig habe, ob das jetzt Leute sind, die einfach die Unwahrheit sagen aus Grund von Schwäche, um sich zu verteidigen und dann lügen und dann da Dinge in den Raum stellen, wo du sagst, okay. Oder jetzt übertragene Sinne hier auf Putin, ja, also jetzt diese Propaganda, die der abfährt, ja, da habe ich ja ein Video gesehen, so, die NATO kann noch so viele Videos fälschen, wie die Russen angeblich Krankenhäuser bombardieren und dann wird's nicht wahrer werden. Solche Dreistigkeit in den Lügen macht mich auch wütend, weil das sich nicht mit mir vereinbaren lässt, mit wie ich ticke. Und du bist ja im ersten Moment so machtlos. Du bist ja da, wenn jemand so lügt und so ungerecht ist, bist du ja per se zur Tatenlosigkeit verdammt, weil du kannst nichts machen. Wenn du anfängst zu polarisieren und lässt dich da drauf ein, ja, dann machst du es ja nur schlimmer. Mhm. Und da kommt was rein und irgendwie denkt man, ah, da ist doch was dran. Also du bist ja zur Tatenlosigkeit verdammt. Und deswegen macht mich das so wütend. Weil du weißt, irgendwann, die Wahrheit kommt immer irgendwann mal raus. Es kann sein in einer Stunde, in einem Tag, in der Woche, in einem Monat, in einem Jahr, in 5 Jahren.
Genau.
Aber du kannst nichts machen und das ist, also, und wenn was ungerecht ist und wenn gelogen wird, da gehe ich echt ab. Und Narzissten per se sind natürlich, da bin ich bei dir.
Ich glaube, das ist halt
Nummer eins.
Das ist halt meistens die Wurzel, ne? Alles, was wir so hassen und was uns wütend macht, ist, glaube ich, oft die Wurzel ist Egomanie oder Narzissmus.
Ja, das Faszinierende ist, was ja passiert ist, dass diese Leute ja primär nur auf einem Ohr hören. Ja, die hören ja per se nur auf einem Ohr und generieren dann ihre eigene Wahrheit. Und du siehst ja, dass diese Leute auch selten in der Bemühung sind, einen objektiven Dialog mit Argumenten zu bauen und zuzuhören.
Nee, die wollen ja meistens einfach nur eine Bestätigung ihrer...
Genau, das geht nur darum. Deswegen führst du auch nicht eine Diskussion um die Sache, sondern du führst immer eine Diskussion über deren Eigenwahrnehmung und die hören auch nur... War der jetzt bestätigt? Ist der bestätigt? Also die hören, die treiben das Ding ja auch nur in eine Richtung.
Ja,
das kann er mir auch so wütend machen, wenn du nicht über die Sache redest, ja.
Das ist doch auch das Schöne, das haben wir doch immer in allen Coaching-Schulungen und alles hast du das doch, ne? Wenn du coachst, darfst du nicht zuhören und versuchen, den roten Faden rauszuhören, dass du deinen Advice geben kannst, deinen Rat, sondern du sollst einfach verdammt nochmal nur zuhören und den anderen Menschen selbst drauf kommen lassen.
Ja, und das ist nicht, das
nicht
die
auf
hohe
das,
Kunst,
was
ja.
du glaubst, worauf er kommen soll oder sie, sondern worauf sie dann kommen.
Aber ich glaube, dieses Unwahrheiten zu verteilen, also zu lügen, Narzissten, wie die agieren, das ist, da glaube ich schon, das ist bei mir auch ganz, ganz oben auf der Liste. Und ich mag, was ich wirklich jetzt mag, was ich in meinem ganzen Leben bisher doch irgendwo immer geschafft habe. Ja, es passiert immer Leid auf der Welt und Ungerechtigkeit, es ist so. Es wird ja auch immer schlimmer, muss man ja echt sagen, in meiner Wahrnehmung.
Weiß nicht, ob es schlimmer wird.
Aber oft konnte ich, oft kann ich mich damit auseinandersetzen, klar, und es ärgert mich und beschäftigt mich und dann geht's auch wieder weg. Dieses Thema mit Russland und Ukraine macht mich mit der Zeit immer noch mehr wütender und fassungsloser. Das ist das, was sich gerade bei mir passiert. Ja? My friend.
Wir machen jetzt.
Hast du noch eine Frage oder wollen wir Schluss machen?
Nee, heute? Wir müssen jetzt mal hier, jetzt geht's mal, jetzt machen wir wieder Geschäft.
Ja.
Wollen wir mal hier einen Arbeitstag starten. Deswegen hätte ich gesagt, happy selling, my friend.
Ah, happy selling. Ich happy Friday. Und heute, guck mal, heute ist akademische Feier bei meiner Tochter und also habe einen ganz vollen Tag. Fängt ja, wir haben ja heute Morgen schon um 5.30 Uhr angefangen. Ja, jetzt geht's in den Arbeitstag. Muss gucken, dass ich noch eine Runde Radfahren einbauen kann.
Ja.
Weil das ist echt fatal. Jetzt ist so super Wetter schon seit Tagen und ich konnte gerade gestern Abend nochmal ganz schnell eine Feierabendrunde machen. Und heute habe ich theoretisch auch keine Zeit. Jetzt muss ich da zwischendrin eine Stunde quetschen. Dieses, ich nenne das ja, Lunch Ride. No Lunch, but a Ride.
Wenn Pause irgendeinen ungesunden Scheiß ist, gehst du eine Runde fahren. Ist doch top.
Ja, Lunch Ride. No Lunch, but a Ride. Genau.
So.
Meister. Weil, in dem Sinne, einen erfolgreichen Tag wünsche ich dir.
Wishes me you also so.
Yeah.